Wir befinden uns unterdessen bereits schon im Endspurt unserer Predigtreihen über die 10 Gebote Gottes. Und in diesem Endspurt treffen wir noch einmal auf einige ganz tiefe, aktuelle und große Themen. Auch dieses Thema von heute Morgen. Heute geht es ja um das 7. Gebot. Und wir haben den Titel gewählt zu diesem Gebot, es war wieder mein Pastorenkollege, der ist noch ein bisschen besser im Formulieren von Themen. Er hat diesen Vorschlag gemacht zu diesem Thema, zu dem 7. Gebot, ich habe 6, also bin ich. Ich habe 6. Wäre interessant, was ihr gedacht habt, als ihr heute Morgen da hineingekommen seid und dieses Thema gesehen habt. Ich habe 6, also bin ich. Warum dieser Titel? Ich möchte dazu 2 Vorbemerkungen machen. Erstens, in diesem 7. Gebot wird unter anderem in Kurzform alles zusammengefasst, was unser Schöpfer Gott sagt zum Thema Sexualethik. Wir können heute Morgen nur einige Brosamen da herauspicken. Und all dem, was Gott sagt zum Thema, unser Schöpfer, der weiß am besten darüber Bescheid, der hat uns ja gemacht, zum Thema Sexualethik. Und die 2. Vorbemerkung, der Titel haben wir deshalb gewählt, weil das so aktuell ist in unserer Zeit. Ich habe 6, also bin ich. Ich zitiere dazu nämlich ein Gespräch aus dem Buch von Michael Nast. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm auch schon gehört habt. Michael Nast ist ein Journalist aus Berlin, aus Deutschland. Er ist so zwischen 30 und 40 Jahre alt und er hat ein Buch geschrieben über seine Generation. Ihr seht es da vorne, das ist sein Buch. Das heißt Generation X, dazu gehört er, zwischen 30 und 40, beziehungsunfähig. Das ist ein Bestseller geworden, dieses Buch. Obwohl es ja nicht gerade ein schmeichelhafter Titel ist. Generation X, sagt er, meine Generation, beziehungsunfähig. Und das Interessante ist, dieser Michael Nast, der füllt, wo er Buchlesungen hält, in Deutschland und überall, deshalb habe ich dieses Bild gewählt, da füllen sich die Säle, vor allem mit jungen Leuten. Er ist so quasi wie ein Sprachrohr für seine Generation. Er bringt zwar in seinem Buch überhaupt keine Lösungen, aber viele sagen, der sagt einmal, was wir schon lange empfinden. Dieser Michael Nast ist ein Bestseller in Deutschland, dieses Buch. Ich habe es mir mal ganz durchgelesen in den Ferien. Und ich zitiere ein Gespräch aus diesem Buch. Michael Nast trifft Jasmin. Jasmin ist ganz verstört. Warum ist sie verstört? Sie kommt gerade aus einer Auseinandersetzung, die sie hatte mit ihrem Freund, mit dem sie schon lange zusammenlebt. Und warum ist sie verstört? Weil er fremd gegangen ist. Jetzt lese ich euch einige Sätze aus diesem Buch vor, aus diesem Gespräch, das diese Jasmin hatte mit Michael Nast. Der hat ja viel solche Gespräche, die er aufschreibt. Also, diese Jasmin erzählt, er, Christian, mein Freund, meinte, Fremdgehen kann doch passieren. Das liegt nun mal in der Natur des Menschen. Sex hätte nichts mit Liebe zu tun, das machen doch alle. Er hat gesagt, er wäre in seiner letzten Beziehung auch betrogen worden, also kann er auch betrügen, sagt sie. Aber man sollte doch schon früh darüber reden und den anderen nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn es dann einmal passiert ist. Und jetzt fragt Michael Nast nach, und wie seid ihr dann auseinandergegangen? Sie antwortet, er hat gesagt, du hast deine Meinung und ich habe meine. Machen wir das Beste daraus, sagt sie mit Tränen in den Augen. Ich warf ihr einen fassungslosen Blick zu. Noch vor einem Monat, als sich Jasmin sich von ihm trennen wollte, hatte Christian schließlich um sie gekämpft. Er hatte ihr seine Liebe beteuert, täglich mindestens 30 Nachrichten auf ihrer Mailbox hinterlassen. Er hatte gebettelt, Sie wäre die Liebe seines Lebens. Ein Gefühl, das nur einen Monat darauf in dem Satz zusammengeschrumpft war. Du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Und dazu schreibt jetzt Michael Nass, das ist ein Prototyp eigentlich für meine Generation. Also das erlebt man immer wieder, ganz Ähnliches. Er sagt, Christian pflegt eine Ego-Liebe, in der es nie um Jasmin ging, sondern ausschließlich um ihn selbst. Und den nächsten und letzten Satz, den habe ich euch da aufgeschrieben. Seine Liebe und Sexualität war auf ihre Gefühle angewiesen, um sich selbst zu bestätigen. Es hatte nie etwas mit ihr zu tun. Ich habe Sex, also bin ich. Was sagt also Michael Nass mit anderen Worten? Er sagt, der Prototyp von meiner Generation ist, Sex ist nicht primär ein Ausdruck der Liebe, sondern Sex ist oft ein Mittel zur Selbstbestätigung. Ich habe Sex, also bin ich. Und das ist ein ganz ehrlicher Mensch, dieser Michael Nass, der schreibt selber in diesem Buch von sich: Wenn ich zurückblicke auf meine Beziehungen, die ich schon alle hatte mit Frauen, frage ich mich, ob ich je geliebt habe. Ich habe Sex, weil es um mich geht, also bin ich zur Selbstbestätigung. Und heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem siebten Gebot. Und dieses siebte Gebot lautet ja, du sollst oder du wirst nicht Ehe brechen. Und ich betone noch einmal sehr gerne, dass im Hebräischen das Wort du sollst, das Wort sollst, auch übersetzt werden kann mit dem Wort du wirst. Ich betone das deshalb gerne, weil da schon bereits der neutestamentliche Klang drin ist. Übrigens, wir werden nächstes Wochenende ein Ehevorbereitungsseminar in diesen Räumen haben hier. Einfach, dass ihr das wisst, von der FEG Schweiz. Also wundert euch nicht, wenn da noch anderweitig Betrieb ist, oben und unten, also im Haus. Und das Ziel wird sein von diesem Seminar genau das: Du wirst nicht ehebrechen. Du wirst nicht ehebrechen. Und das ist das Schöne am Evangelium: Du wirst nicht ehebrechen. Durch Christus wirst du befähigt sein, das Gegenteil zu erleben von Ehebruch. Das wird das Ziel dieses Seminars sein. Jesus Christus ist da eine Hilfe. Jesus gibt uns Kraft dazu, das Gegenteil zu erleben, als die Ehe zu brechen. Und jetzt ist ja heute Morgen die Frage, der möchten wir jetzt nachgehen, das war immer die gleiche Frage bei allen Geboten, nämlich die Frage, was will uns Gott noch heute mit diesem Gebot sagen? Du sollst oder du wirst nicht Ehe brechen. Es hat mir so gefallen, das letzte Lied haben wir was gesungen, das passt gut dazu. Wisst ihr es noch, was wir gesungen haben? Auf dein Wort will ich trauen. Und genau um das geht es jetzt heute Morgen. Wir vertrauen dem, was Gott sagt. Und was will uns Gott noch heute mit diesem großen Gebot, das nur mit wenigen Worten hier steht? Du sollst oder du wirst nicht Ehe brechen. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Die Ehe ist Gottes geniale Idee. Das ist seine Erfindung. Das heißt, die Ehe ist die exklusivste und engste Verbindung zwischen Mann und Frau, die es überhaupt gibt. Und vielleicht denkt ihr, ja, das ist ja logisch. Aber ich staune immer wieder darüber. Wisst ihr wann? Im Alltag erlebt man ja, wie eng diese Beziehung ist, die Ehe. Eine exklusive, totale Beziehung oder Verbindung zwischen Mann und Frau. Aber wisst ihr, wenn mir es noch mehr bewusst wird in den Ferien, weil da hat man noch mehr Zeit zum Überlegen. Ich denke, halb ist ja schon verrückt, was wir machen. Monika und ich, wir übernachten im gleichen Raum. Wenn wir morgen aufstehen, gehen wir oft noch miteinander ins Badezimmer. Kaum sind wir dort fertig, setzen wir miteinander unseren gleichen Tisch zum Frühstück. Und nachher gehen wir miteinander einkaufen, wir gehen miteinander ein Fahrrad oder wir gehen miteinander an den Strand oder wir besuchen dieselben Freunde und am Abend läuft es genau weiter. Wir sitzen wieder miteinander an den Tisch, wir sind zum Teil miteinander in gleichen Räumen. Ist doch eigentlich verrückt. Ich habe schon oft gedacht, wenn man heiratet, weiß man gar nicht, was man anstellt. Vielleicht auch gut so. So eine enge Verbindung. Jemand hat einmal gesagt, erst nach 20 Ehejahren weiß man überhaupt, wem man geheiratet hat. Ich denke, das ist auch gut so. Das ist die engste, die exklusivste Verbindung zwischen Mann und Frau, die es gibt. Und es ist eine Idee Gottes. Ja, noch mehr, die Ehe ist eine Einheit und ist auch eine Intimität, die aus Gott selber stammt. Im Alten Testament wird uns das in verschiedener Hinsicht gezeigt, dass die Ehe ein Abbild ist, ein Abglanz ist von Gottes Liebesbund, erstens einmal mit sich selber. Die Bibel sagt uns im Alten Testament, die Ehe ist ein Abbild von der innergöttlichen Liebesbund von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Bibelstellen habt ihr übrigens alle im Flyer. Ihr könnt es nachprüfen. Stimmt das, was ich euch erzähle? Weiter wird uns im Alten Testament gesagt, dass die Ehe ein Abbild ist, ein Abglanz von Gottes Liebesbund, von ihm und seinem Volk Israel. Und im Neuen Testament wird uns gesagt, dass die Ehe ein Abbild ist, ein Abglanz ist vom Liebesbund zwischen Jesus und uns. Zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das heißt, Ehe hat immer mit Gott zu tun. Das ist mir ganz wichtig. Ehe ist nicht nur eine horizontale Sache, sondern immer auch eine vertikale Sache. Gott will der Dritte sein im Ehebund. Und deshalb heiraten wir auch kirchlich. Die Christen machen das ganz bewusst. Und die Nichtchristen, die machen das auch. Aber sie machen das nicht bewusst. Aber Gott will der Dritte sein im Bunde. Der Dritte, der Erste, der Dritte. Ja, wisst, wie es gemeint ist. Er will mit dabei sein in unserem Bunde. Der, wie heißt der? Muss mal nachschauen. Dieser fantastische Ehe-Theologe hat es mal schön gesagt. Der Manfred Engeli hat einmal gesagt, Ehe ist nachlaufende Gnade Gottes. Ich finde das so schön. Und das gilt auch für Nichtchristen. Gott will im Ehebund sein. Und wenn wir das bewusst machen, umso besser. Und wenn wir es nicht bewusst machen, dann läuft er uns nach. Ehe ist nachlaufende Gnade Gottes. Ehe hat immer etwas mit Gott zu tun. Und deshalb ist Ehebruch immer auch ein Verstoß gegen Gott. Ich kann also nicht sagen, ja, das hat jetzt was mit mir und meiner Frau zu tun. Nein, das ist auch ein Verstoß gegen Gott. Deutlich sehen wir das in dem Beispiel von Josef. Ich denke, die meisten kennen ja die Geschichte. Als die Frau seines Chefs sich mehrmals an ihn heranmachte und ihn nötigte, mit ihm zu schlafen, und irgendwann ist er mal geflohen und hat ausgerufen, was sollte ich ein solch großes Übel tun, also Ehebruch begehen, und er hat als erstes erwähnt, nicht gegenüber deinem Mann sündigen, das auch, sondern gegenüber meinen Gott sündigen. Ehe, aber auch Ehebruch hat immer etwas mit Gott zu tun. Er möchte mit uns im Bunde sein. Und zudem gibt es ja in unserer Gesellschaft kaum etwas, das so wichtig ist, wie funktionierende Ehen. Jeder Pädagoge, der nicht völlig ideologisch verblendet ist, kann uns das bestätigen. Gesunde Ehen, gesunde Familien sind das Rückgrat in unserer Gesellschaft. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Was will uns Gott sagen in diesem Gebot? Die Sexualität jetzt ist ein Geschenk Gottes, um genau diese Ehegemeinschaft zu vertiefen. Es gibt kaum etwas anderes, was Mann und Frau so verbindet, so beide innerlich bewegt. Es gibt kaum etwas anderes, wo Mann und Frau solch tiefe Beglückung erleben können, als durch das Geschenk der Sexualität. Weil eben die Sexualität von Gottes Seite eben diese intensive persönliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ausdrückt. Dieser Ausdruck dieser Gemeinschaft durch die Sexualität, jetzt geht eben weit über das Körperliche hinaus, berührt auch immer die tieferen Schichten unseres Menschseins und auch unserer Ehe. Und das kommt bereits deutlich zum Ausdruck bei der ersten Bibelstelle, die wir finden über Sexualität in der Bibel. Da müssen wir blättern bis zum 1. Mose Kapitel 4, Vers 1. Dort wird uns zum ersten Mal in der Bibel die Sexualität, ausgelebte Sexualität beschrieben. Ich zeige euch diese Stelle, können Sie selber nachlesen. Im 1. Mose 4, Vers 1, da heißt es ganz interessant, Adam erkannte seine Frau Eva. In neueren Übersetzungen heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva. Aber das ist eigentlich verkürzt. Im Hebräischen ist dieses Wort erkennen, yada. Es ist eben mehr als schlafen. Es ist mehr als nur eine körperliche Sache oder eine technische Sache, sondern erkennen heißt ganzheitliche, intensive Gemeinschaft, wo der Geist und die Seele auch mit damit verbunden sind. Deshalb erkennen. Er kannte seine Frau. Ich finde das so schön. Das gleiche Wort, wie wir finden überall in der Bibel, oft in der Bibel, den Herrn erkennen, ist das gleiche Wort, wie hier auch steht, das Wort Yada. Und deshalb, weil die Sexualität diese intensive persönliche Verbundenheit von Mann und Frau ausdrückt, die eben auch die tieferen Schichten einer Beziehung und eines Menschen berührt. Deshalb hat ein Psychologe einmal gesagt, eigentlich kann eine Frau nur einmal richtig lieben. Hat er gesagt, eigentlich kann eine Frau nur einmal richtig lieben, wenn sie schon 7 andere Poussagen gehabt hat oder andere Männer gehabt hat, dann heiratet sie vielleicht den 7., aber sie meint immer den 1. Ich sage es noch einmal, es gibt kaum etwas, was Mann und Frau so verbindet, so innerlich bewegt, wie das Geschenk der Sexualität. Und deshalb werden wir in der Bibel aufgerufen, dieses Geschenk der Sexualität zu genießen, zu pflegen, und zwar bis ins Alter. Oder solange es geht. Wir haben wunderbare Bibelstellen dazu. Wir werden die nicht alle durchgehen, das machen wir das nächste Wochenende da ein bisschen ausführlicher. Nur so eine kleine Kostprobe für die Verheirateten unter uns. Mein Tipp, lest diese Bibelstelle, die ganze, nicht nur das, was ich jetzt da zeige. Sprüche 5, Vers 15 bis 22, da ist über die eheliche Sexualität wird geredet. Und da heißt es unter anderem, erfreue dich an der Frau, man kann sich auch sagen am Mann, deiner Jugend. Was heißt das? Genieß die Sexualität bis ins Alter, heißt doch das. Erfreu dich an der Frau deiner Jugend, es wird im Detail noch beschrieben, wie du das machen sollst. Das zeige ich jetzt nicht. Auch wenn ihr eben nicht mehr jung seid, wenn ihr schrumpflig geworden seid, ein bisschen Hängebauch oder was da alles dazu gehört, das wissen wir alle. Aber erfreu dich an der Frau deiner Jugend. Und vom Hohelied will ich schon gar nicht reden. Aber eine Stelle habt ihr hier noch aus dem Neuen Testament, über das Kapitel, wo die Bibel am meisten über Sexualität spricht, 1. Korinther 7. Da heißt es unter anderem, keiner darf sich dem Ehepartner entziehen im Bereich der Sexualität. Also die Bibel ruft uns dazu auf, ermutigt uns, dieses Geschenk der Sexualität zu genießen und zu pflegen. Warum? Weil die Sexualität etwas ist, das immer wieder neu entdeckbar ist. Weil die Sexualität etwas ist, wo man immer wieder was Neues ausgraben kann. Wo man immer wieder was Neues dazulernen kann, bis ins Alter. Nächsten Wochenende werden wir den jungen Paaren, die heiraten wollen, noch diese Folie zeigen und sie dazu ermutigen, Sex is a 20-year warm-up. Also um die Sexualität in der Ehe in die Tiefe wirklich zu erleben, muss man sich 20 Jahre warm und einlaufen. Habt ein bisschen Geduld. Nicht nur bis zu den Flitterwochen und dann ist es vorbei. Sondern es ist ein 20-jähriges Warm- und Einlaufen. Aber es geht nicht automatisch. Also man kann nicht sagen, ich werde Christ und dann läuft es in der Sexualität in der Ehe. Nein, so geht es nicht. Es gilt, diese zu pflegen. Es geht nicht automatisch. Auf der anderen Seite, eine gepflegte Sexualität in der Ehe ist ein wirkungsvoller Schutz gegen Ehebruch. So hat Gott sich das gedacht. Ein wirkungsvoller Schutz vor Ehebruch. Ich singe jeweils eine kleine Liederstrophe vor diesen Paaren. Ich meine, wir machen das ja seit 20 Jahren, solche Seminare. Soll ich sie euch vorsingen? Es ist nur eine kleine Strophe. Ich singe jeweils: Niene könnt es besser ha als bei meiner Monika. So hat Gott sich das gedacht. Er hat die Sexualität geschenkt, um die Ehe zu vertiefen und zu schützen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, und auf den muss ich auch zu reden kommen, weil die Bibel oft darüber spricht. Sexualität, die außerhalb der Ehe gelebt wird, steht nicht unter Gottes Segen. Ich habe vorher mehrmals betont, es gibt kaum etwas, was eine Beziehung von Mann und Frau so verbindet oder beglückt und vertieft wie die Sexualität. Aber es gibt andererseits auch kaum einen Bereich, wo einander Menschen so verletzen können wie durch Sexualität, die nicht unter dem Segen Gottes geschieht. Ich zitiere nochmals dazu Michael Nass, der überhaupt kein Christ ist, aber was er hier sagt, entspricht völlig der Bibel. Er sagt, wir sind verletzliche Wesen, wir Menschen, tatsächlich, das ist so. Und im Bereich der Sexualität, im Bereich der Liebe, sind wir am verwundbarsten. Und ihr lieben Leute, genau das ist der Grund, warum Gott der Sexualität, weil wir so verwundbar sind, weil wir so tief verletzt werden können, den Schutzraum einer rechtlichen, verbindlichen Ehegemeinschaft zugewiesen hat. Nicht, weil Gott sexfeindlich ist, sondern weil er uns diese tiefen Verletzungen ersparen möchte. Und wer außerhalb dieser Norm Gottes die Sexualität auslebt, das ist immer eine Grenzüberschreitung. Eine Grenzüberschreitung vor Gott und auch vor Menschen. Und das wird aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament deutlich. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, ihr habt viele Bibelstellen im Flyer, es gibt noch viele mehr. Ich betone das deshalb, weil es heute Bücher gibt, sogar im christlichen Bereich, wo gesagt wird, neue Bücher, da steht nichts in der Bibel dazu. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oft wird im Neuen Testament das griechische Wort Porneia gebraucht. Porneia, ihr hört es, und her kommt dieses Wort. Oder unser Wort, das davon abgeleitet ist, nämlich das Wort Pornografie. Und im Neuen Testament wird damit immer Unzucht gemeint. Die Bibel meint also jede voreheliche sexuelle Aktivität und jede außereheliche sexuelle Aktivität. Und ihr könnt es selber nachprüfen, im Neuen Testament, Porneia wird ausdrücklich und wiederholt eine von den Sünden bezeichnet, die explizit vom Reiche Gottes ausschließen. Ihr könnt es selber nachlesen. Ich sage es noch einmal. Porneia, Unzucht, wird explizit wiederholt und ausdrücklich als eine der Sünden bezeichnet, die Menschen vom Reiche Gottes ausschließen. Warum? Weil es eine Verhöhnung ist, eine Verlästerung ist der guten Schöpfungsordnung Gottes. Das ist auch interessant, gerade in den letzten Jahren finden wir in unseren Medien immer wieder Artikel und Berichte oder Reportagen, wo Menschen erzählen, wie sie die eheliche Sexualität negativ erleben. Ich habe euch einige Beispiele mitgebracht. Sammle das ab und zu ein bisschen. Ein Beispiel hier aus der Migros-Zeitung ist ein Artikel, wenn die Lust zur Last wird. Ich lese euch nur einige Sätze daraus vor. In vielen langjährigen Beziehungen herrscht statt knisternde Erotik Lustlosigkeit. Und jetzt wird es ganz praktisch. Es ist Abend. Kennen Sie das? Sie sind noch im Bad und putzen sich die Zähne. Gründlich. Und dann noch Zahnseide. Auch gründlich. Der eigentliche Grund ist aber nicht eine gute Zahnhygiene, sondern Zeit zu gewinnen. Sie hoffen, dass ihr Mann, wenn sie ins Bett kommen, schon schläft. Genauso ist es mir in den letzten Jahren unzählige Male gegangen, sagt Monika, die heißt auch Monika, aber ist nicht meine, die 31-jährig ist. Und sie sagt weiter, und das ist typisch für all diese Artikel, die ich gesammelt habe, sie sagt, richtig Lust auf Sex hatte ich nur in der ersten Verliebtheitsphase unserer Beziehung. Also vor der Heirat. Oder vor einiger Zeit gab es sogar dieses Magazin, das ist ja von der zwei größten Schweizer Zeitungen, die Samstag-Ausgabe. Ich könnte es vielleicht nicht lesen, was hier steht. Wollen Sie keinen Sex mehr, ist die Frage, dann heiraten Sie. Dann hört das automatisch auf. Das ist der Titel von mehrseitigen Berichten, wo Männer und Frauen darüber berichten, was sie erleben in der Ehe in Bezug auf Sexualität. Ich habe es hier, ich kann natürlich nicht alles lesen. Ich lese euch noch ein paar Kostproben vor. Erst kommt man vor Verliebtheit gar nicht mehr aus dem Bett. Nach ein paar Ehejahren will man dann nur noch darin schlafen. Oder ein anderer Satz. Die Wirklichkeit in den Schweizer Schlafzimmern ist düster. Die Paare, bei denen wenig bis gar nichts mehr läuft, nach einigen Jahren sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel, sagen Paartherapeuten. Und da kommen erschütternde Berichte. Von verheirateten, zum Teil jung verheirateten Männern und Frauen, wie sie sich in Tagträume flüchten gegenüber anderen Männern, anderen Frauen und sagen, mit meinem Mann oder mit meiner Frau will es einfach nicht mehr klappen. Und was mir auffällt, ich habe mich mal systematisch ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt, was mir auffällt, alle Paare, die da ihre Geschichten öffentlich erzählen, haben vor der Ehe intensive sexuelle Aktivität gepflegt, also außerhalb von Gottes Norm. Und jetzt, wo sie verheiratet sind, wo es Gottes Plan wäre, dass sich ihre Sexualität entfalten könnte, will es nicht mehr funktionieren. Will es nicht mehr klappen. Ich persönlich glaube, da gibt es oft einen Zusammenhang. Da gibt es oft einen Zusammenhang, weil man die Sexualität vorher nicht unter dem Segen Gottes ausgelebt hat, ist jetzt irgendwo der Wurm drin. Will es jetzt einfach irgendwie nicht klappen oder nicht mehr klappen. Deshalb, Sexualität, die außerhalb der Ehe gelebt wird, steht nicht unter Gottes Segen. Das ist der Befund der ganzen Heiligen Schrift. Und jetzt komme ich noch zu einem letzten Punkt. Du wirst nicht Ehe brechen. Wie sieht dann das in der Praxis aus? Ich glaube, wir sind uns einig, dieses Thema oder dieses Gebot, das ist immer irgendwo ein Spannungsfeld. Und zwar egal, ob wir jetzt Single sind oder ob wir verheiratet sind, das ist ein Spannungsfeld. Wir sind von Gott, ich sage es noch einmal, geschaffen zu Intimität. Wir sehnen uns nach Intimität, wir sehnen uns nach Nähe, nach Vertrautheit, nach Annahme. Und ein Mittel dazu ist tatsächlich die Sexualität. Aber was ich hier auch noch sagen möchte, es ist nicht das einzige Mittel. Wir dürfen die Sexualität nicht vergötzen. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht zu weit ausführe, dass es nicht zu lang wird heute Morgen. Es ist nicht die einzige Form zu Intimität. Aber die Sehnsucht ist da. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, ihr seht schon bereits auf der Leinwand, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28, wo er eigentlich dieses Gebot noch ein bisschen verschärft hat. Das haben wir ja schon am Anfang dieser Predigtreihe gesagt, dass im Neuen Testament die 10 Gebote zum Teil noch verschärft worden sind. Letzten Sonntag war das Thema, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Ich muss keinen umbringen. Und hier auch wieder, Jesus sagt, wer eine Frau, und das gilt natürlich auch für Männer, wer eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das ist ein Spannungsfeld. Und es ist auch eine Tatsache, dass erotische Eindrücke und Wahrnehmungen bei uns Männern, aber auch romantische Eindrücke und Wahrnehmungen, eher vielleicht der Schwerpunkt bei den Frauen, die wirken wie Futter für unsere Gedanken und auf unsere Fantasien. Das ist das Spannungsfeld. Dass unsere Gedanken, die gerne so frei herumgaloppieren, dass die gerne hängen bleiben beim fremden Mann oder eben bei der fremden Frau. Andererseits ist es auch eine Tatsache, wenn wir unseren Gedanken kein unreines Futter mehr liefern, dann werden auch unsere unreinen Fantasien ausgehungert. Und wie machen wir das? Du wirst nicht ehebrechen. Wie sieht das in der Praxis auf? Ich habe einen Punkt dazu aufgeschrieben. Lerne, einen Schutzfilter für deine Augen und für deine Gedanken zu installieren. Lerne blitzschnell zu reagieren, wenn fremde, sexuell aufgeladene Bilder oder Gedanken auftauchen, vielleicht weil man eine Zeitung ansieht oder eine Zeitschrift oder im Internet am Surfen ist und es kommen entsprechende Bilder oder wir sind irgendwo unterwegs und sehen irgendeinen schönen Menschen, der uns erotisch anzieht. Lerne blitzschnell. Unreine Gedanken, und zwar schon bei der Eingangstüre abzufangen, damit sie sich nicht auf unserer Festplatte eingravieren. Lerne das, ohne dich zu verkrampfen. Experten sagen, man kann in 21 Tagen eine schlechte Gewohnheit umändern. Und wenn man das trainiert, dann wird es nach 21 Tagen schon zu einer guten Gewohnheit. Aber wie schaffen wir das? Das schaffen wir nicht alleine. Aber ihr Lieben, dafür haben wir das Evangelium. Und das macht mich manchmal als Seelsorger so traurig. Obwohl wir das Evangelium haben, machen wir es oft nicht. Aber dazu haben wir das Evangelium. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Jesus. Wir haben diese Kraft, wo wir es lernen können. Wenn solche Gedanken unreinen kommen, die rufen wir manchmal, die kommen einfach so, dass wir die abfangen können, fröhlich abfangen können, schon bei der Eingangstüre und sie gravieren sich nicht ein in unsere Festplatte. Und wie machen wir das? Indem wir uns fröhlich auf Jesus berufen, indem wir uns fröhlich aufs Wort Gottes berufen, indem wir fröhlich, es genügt nur den Namen Jesus proklamieren, vielleicht in Gedanken. Ich mache das seit vielen Jahren so. Wenn so Gedanken kommen, da haben wir ja nicht Zeit zum Beten lang, sondern Jesus! Einfach proklamieren Gedanken und schon können sie nicht haften bleiben. Oder mit dem Wort Gottes rechnen. Ich habe euch nur einen Vers aufgeschrieben, Römer 6, Vers 11. Der ist für die Praxis. Rechnet damit, wenn solche unreinen Gedanken sich festsetzen möchten in deinem Hirn. Rechne damit, die Sünde hat keinen berechtigten Anspruch mehr an mich. Warum? Weil Jesus Christus am Kreuz diese Macht gebrochen hat. Und ich darf die einfach beanspruchen. Du wirst nicht ehebrechen. Wie geht das in der Praxis? Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch in Kurzform ein paar Tipps weitergeben für junge Menschen, dann für uns Verheiratete Und dann noch für die Singles, einfach nur in Kurzform. Zuerst für junge Menschen. Es ist ja so, mit etwa 12, 13 oder 14 Jahren beginnt sich der Geschlechtstrieb in uns zu regen. Und da ist ja schon die Frage, warum so lange warten bis zur Hochzeit? Und einige, die heiraten ja vielleicht gar nie. Warum? Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, sagt, der Sexualtrieb ist ja so ein Bedürfnis wie Hunger und Durst. Das muss man doch einfach schnell befriedigen. Und Gott sagt, warten bis zur Ehe. Warum? Warum? Ihr seht die Antwort schon vorne. Gott mutet uns diese Phase zu, damit wir lernen, die erwachte Sexualität zu beherrschen. Nicht zu unterdrücken, nicht zu negieren, das wäre falsch. Aber lernen, sie zu beherrschen. Man kann die Sexualität eigentlich vergleichen wie mit dem jungen Pferd, das noch wild ist, das noch nicht gezähmt ist, die erwachende Sexualität. Und wenn man auf solches Pferd sitzt, was passiert? Ja, das kann gefährlich werden, da können große Verletzungen geschehen. Deshalb muss ein Pferd zuerst lernen, sich zu beherrschen. Es braucht Training, es muss gezähmt werden. Und es lohnt sich. Ich brauche nochmal dieses Beispiel. Ein Pferd, das gelernt hat, seine dynamische Kraft zu beherrschen, auf dem lässt sich später gut reiten. Und genau das ist Gottes Plan mit der Sexualität für Jugendliche. Und deshalb sagt Paulus im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 6, den jungen Männern sage nur etwas, dass sie Selbstbeherrschung üben sollen. Wer Titus 2 liest, der weiß, da wird zu allen Generationen gesprochen. Wisst ihr, zu wem am meisten gesagt wird von all den verschiedenen Generationen? Alte Männer, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen. Wisst ihr, zu wem am meisten gesagt wird? Zu uns Alten, weil wir es am nötigsten haben. Also den jungen Männern wird am wenigsten gesagt und dort wird aber das Wichtige gesagt, die jungen Männer sollen lernen, sich selber zu beherrschen. Natürlich nicht nur die Sexualität, die Augen zu beherrschen, die wachsende Körperkraft zu beherrschen, aber auch die Sexualität zu beherrschen. Und wer das gelernt hat, darf ich es mal so nochmals sagen, auf dessen Pferd lässt sich gut und schön reiten. Das ist ein großes Thema, aber ich gehe jetzt zu uns Verheirateten. Du wirst nicht Ehe brechen. Wie passiert das in der Praxis? Ganz einfach, fokussiere dich immer wieder neu auf deinen Ehepartner. Und so wird er oder sie ein Jungbrunnen bleiben bis ins hohe Alter. An dem du dich immer wieder von Herzen erfreuen kannst. Über den oder die du immer wieder sagen kannst, so eine wie ich habe nur ich. Und zudem ist es eine Tatsache, dass unser Geschmack ja geprägt wird von dem, was wir anschauen. Ich habe mir sagen lassen, dass in der altindischen Kultur die Idealfigur eine Frau so eine ist, wie ihr da vorne seht, die einen Gang eines Elefanten hat. Das war die Idealfigur von einer Frau. Und die alten Indermänner, die waren begeistert von diesen Frauen. Warum? Weil ihr Geschmack war geprägt von dem, was sie immer wieder sahen. Nämlich Frauen mit einem Elefantengang. Auf der anderen Seite, wenn unsere Gedanken oder unsere Fantasien dauernd auf das schielen, auf die trendigen Körper von anderen Frauen, von anderen Männern, die oft ja präpariert sind, dann ist der Schritt zum Ehebruch ein ganz kleiner. Ich sage es noch einmal. Wenn wir mit unseren Augen und Gedanken immer wieder schielen auf die trendigen Körper von anderen Männern oder Frauen, die oft präpariert sind mit Silikon und Watte, ist es oft ein kleiner Schritt zum Ehebruch. Wisst ihr, was meine Schwiegermutter jeweils gesagt hatte? Alles, was sie hatte, war nur aus Watte. Und deshalb fokussiere dich immer wieder neu auf deinen Ehepartner. So bleibt er für dich ein Jungbrunnen. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Und jetzt noch eine letzte Gedanken für die Singles. Die sagen mir immer wieder, wir kommen da nie vor in diesen Predigten zu den Singles. Aber euch darf ich etwas ganz Schönes sagen. Ihr habt den Paulus auf eurer Seite. Und ihr habt sogar Jesus auf eurer Seite, denn er war Single. Amsel Grüm hat einmal gesagt, wir Ehelosen leben mit der Begrenzung, dass wir eben keinen Partner haben. Und weiter hat er gesagt, und die Verheirateten leben mit der Begrenzung, dass sie einen Partner mit vielen Schwächen haben. Also beide haben Begrenzungen. Und deshalb, es gibt noch andere Wege zu wertvoller Intimität, nicht nur die Sexualität. Ich möchte das nochmals betonen, wir dürfen die Sexualität nicht zu einem Götzen machen. Ich werde es am nächsten Wochenende erklären mit diesem dreibeinigen Ehestuhl, der die Bibel uns zeigt auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn wir zu viel Druck geben auf einen dreibeinigen Stuhl, dann bricht der ganze Stuhl zusammen. Und so ist es auch, wenn wir die Sexualität zu stark Gewicht geben, zu einem Götzen machen. Es gibt noch andere Wege zur Intimität. Das gilt für uns Verheiratete, aber besonders auch für die Singles. Dazu gehört zum Beispiel, indem wir immer wieder Gemeinschaft suchen mit anderen Singeln oder auch mit Verheirateten und so gemeinschaftlich miteinander gute Erlebnisse machen. Zur Intimität gehört auch gute, tiefe Gespräche miteinander haben, nicht nur Smalltalk. Dazu gehört auch gutes gemeinsames Essen. Auch das hat mit Intimität zu tun und vor allem hat mit Intimität auch zu tun, wenn wir miteinander den Glauben in der Tiefe teilen. Das ist etwas Wunderschönes. Den Glauben teilen. Und da kommt es so, wie es das Gebot will und sagt, du wirst nicht ehebrechen. Ich mache hier jetzt einen Punkt. Ihr wart jetzt ja ganz geduldig mitzuhören. Darf ich aber noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir haben heute Morgen von dir und über dich geredet. Und jetzt wollen wir noch mit dir reden. Du sagst, du sollst oder du wirst nicht ehebrechen. Und das, Vater, tönt im ersten Moment für uns manchmal ein bisschen negativ. Aber wir danken dir, dass du nur gute Gedanken hast, auch über diesem Gebot. Dass wir daran reifen. Dass unsere Ehe dadurch vertieft wird. Weil du uns schützen möchtest vor tiefen Verletzungen. Und Jesus, dir möchten wir ganz herzlich Danke sagen, dass du unser Erlöser bist. Dass du uns immer wieder Kraft gibst, unsere Gedanken nicht mit unreinen Gedanken zu füttern. Danke, Jesus, dass du unser Erlöser bist in diesem Spannungsfeld. Dass wir uns, wenn unreine Gedanken kommen, immer gleich sofort auf dich und deine Erlösung berufen dürfen. Und hilf uns dabei, dass wir es immer wieder auch wagen, solche Gedanken gleich schon bei der Eingangstüre abzufangen. Und Jesus, wir möchten dir einfach heute Morgen sagen, dass wir dich ehren wollen, auch in diesem Bereich. Weil du nur gute Gedanken über uns hast und weil du unser Erlöser bist. Und wir bitten dich jetzt auch für diejenigen unter der Gemeinde, die heute nicht da sind, die schwach sind, die angefochten sind, sei du ihnen ganz besonders nah. Amen. Amen. Ihr dürft, wenn ihr wollt, stehen bleiben. Wir wollen nämlich jetzt zusammen mit der Brassband zusammen noch den Abschlusssegen singen. Ihr kennt es ja. Dieser apostolische Segen, wir singen ihn zweimal. Und ihr seht es da vorne auf der Leinwand.